Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zurück in vertraut, unvertrauten Gefilden. Ich muss mich zuerst hier wieder etwas an die Umgebung gewöhnen im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde nach 10 sehr lehrreichen Tagen in Afghanistan. Ich sage dann vielleicht noch etwas ganz Kurzes darüber, bin jetzt nämlich intensiv am Schreiben, aber Weltwoche Daily, internationale Ausgabe, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 1. Dezember 2025. Der erste Advent liegt hinter uns. Ich hoffe, Sie konnten ihn schön und besinnlich begehen. Wir haben extra eine Kerze erleuchtet, um etwas Wärme da auch am Morgen, Adventswärme in die Stube zu bringen. Wir freuen uns auf das Kommende, der Advent. Das ist sozusagen die prägende, die titelgebende Zeit für unsere Sendung. Zuversicht ist ja auch so etwas, was wir hier ausstrahlen wollen. Die Freude aufs Kommende. Fürchtet euch nicht vor der Zukunft. Und wir Schweizer, wir fürchten sowieso nichts. Wir fürchten nur Gott und sonst niemanden. Meistens nicht. Manchmal, wenn ein EU-Kommissar mit dem drohenden Zeigefinger da sich Richtung Schweiz wendet, dann schlottern ein paar in Bern. Aber wir Schweizer, wir ziehen dann die Ritterrüstung an. Uns geht das Sackmesser auf in der Hose. So, jetzt aber zum Live-Read zur gesprochenen Werbeanzeige. Klettert der Silberpreis pro Unze im nächsten Jahr auf über 80 Franken? Viele Analysten sind dieser Ansicht. Fakt ist, Silber ist ein Schlüsselrohstoff für fast alle Zukunftstechnologien wie Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und künstliche Intelligenz. Silber verknappt sich also zusehends. Zugleich ist es das historisch wichtigste Geldmetall, noch vor Gold. Wie können Sie von der Silber-Rally profitieren? Das geht besonders einfach mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Und das Beste, wenn Sie jetzt ein S-Deposito eröffnen und mindestens 1000 Franken oder Euro einzahlen, schenkt Ihnen BB Wertmetall eine Unze reines Silber zur Feier des 10 Jahre Firmenjubiläums. Das S-Deposito ist einzigartig, es verbindet die Vorteile von physischem Silber mit jenen eines Depots, sie bleiben also flexibel. Jeder Franken fließt in reines Silbergranulat, den Grundrohstoff für alle Silberprodukte, damit sparen Sie sich die Prägekosten für Barren oder Medaillen. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen, in einem Zollfreilager in der Schweiz, 100% versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie online auf s-deposito.swiss. Ich wiederhole s-deposito.swiss. Und wenn Sie den Code Weltwoche25 eingeben, Weltwoche25 mit einem großen W, dann profitieren Sie von der Aktion. Ich zeige es Ihnen hier und vielleicht blenden es meine Kollegen auch in der Bauchbinde ein, sodass Sie es haben. Rot haben Sie die Internetadresse und unten ist der Code. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Doch jetzt gleich die nächste Werbung, Eigenwerbung. Video-Adventskalender 2025, Weltwoche in Zusammenarbeit mit Sonntagswort. Dr. Gottfried Locher, ein eminenter Schweizer Theologe und unseren Weltwoche-Fans bestens bekannt. 2021, glaube ich, haben wir zum ersten Mal diesen Weltwoche Adventskalender digital und analog dem Heft beigelegt. Das machen wir diesmal nicht, aber Sie können ihn bestellen und ausfalten, bei sich aufstellen. Unbedingt machen Sie das. Schreiben Sie Sonntagswort, suchen Sie das und Sie finden das und können das dann bestellen. Mit jedem Türchen leuchtet Ihnen theologische Weisheit ins Haus. Sie machen es auf, Sie sehen ein Bild, Sie sehen einen QR-Code, den zoomen Sie an mit Ihrem Handy und dann hören Sie, was Gottfried Locher aus theologischer Sicht zu dem betreffenden Bild zu sagen hat. Die ewigen Weisheiten der Bibel, zeitgemäß, aber eben nicht zeitgeistig aufbereitet, eine großartige Sache und auch sehr, sehr lehrreich. Wissen, Information, die das Herz berührt, aber auch den Verstand nicht enttäuscht. Die Nachrichten. Das Vertrauen der Deutschen in die Wirtschaft sinkt. Nicht sehr erstaunlich, diese Schlagzeile, die ich heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen habe. Die Deutschen geben den Betrieben hierzulande deutlich schlechtere Noten, mehr als die Hälfte zweifelt an der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Das ist interessant. Mein Eindruck ist, dass die Politiker in Deutschland mit so einem skurrilen Zuversichtsbonus herumspazieren. Ich habe das Gefühl, die Leute sind da viel kritischer und näher bei der Wirklichkeit, während die Politiker das eher schönreden. Das habe ich auch gehört von einem Kongress, der kürzlich in Zürich stattgefunden hat. Da sind einige ehemalige oder nicht mehr so aktive deutsche Politiker aufgetreten, eher aus dem bürgerlichen Spektrum. Und da ist den Schweizern aufgefallen, die relative Heiterkeit und der Optimismus dieser Politiker, der irgendwie nicht mehr ganz in Übereinstimmung zu gewesen sein schien da mit den Fakten, die sich da abbilden. Energiepreise, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosenzahlen, Automobilindustrie, das sind schon einige Fragen ziemlich ernsthaft im Argen. Aber kann es sein, dass die Politik in Deutschland, dass die etablierte Politik in Deutschland wirklich den Kontakt etwas zur Lebenswirklichkeit der Leute der Wirtschaft verloren hat? Ja, es wäre denkbar, denn das deutsche politische System, wir haben schon oft darüber gesprochen, hat einfach das Problem der Abgehobenheit. Das ist das Grundproblem der repräsentativen Demokratie, dass sie da oben so eine Kaste, ein Raumschiff haben von Politikern, die über den Dingen schweben und über den Dingen fliegen. Die müssen dann immer den Eindruck erwecken, dass sie alles im Griff haben. Wir schaffen das, aber sie schaffen es dann eben doch nicht. Der Lichtblick ist, die Deutschen selber, die haben, glaube ich, gesehen, die haben es gemerkt, da ist die Botschaft durch, die Botschaft der Wirklichkeit. Das müssen es nur noch die Politiker und die Medien realisieren. US-Angriffe auf Drogenboote, auch Republikaner haben jetzt Fragen. Amerikas Präsident verschärft den Ton gegenüber Venezuela. Kongressabgeordnete beider Parteien sehen die Angriffe auf angebliche Drogenboote mittlerweile kritisch. Ja, ich meine, Entschuldigung, diese Aktion, Kanonenboot vor Venezuela, der größte Flugzeugträger der Welt, glaube ich, die USS Gerald R. Ford. Da gehst du, so einem Flieger, so eine Maschine bringst du nicht, um ein paar Drogenboote abzuschießen. Da würden amerikanische Drohnen würden reichen oder ein paar kleinere Schiffe. Nein, das ist Geopolitik. Das ist Leviathan-Politik. Da fährt man mal hin, Panthersprung von Agadir, aber nicht auch die Deutschen im Wilhelminismus das mal gemacht. Mit einem Kanonenboot sind sie da vor Nordafrika aufgekreuzt. Das hat dann eine große diplomatische Verwerfung gegeben damals bei den Deutschen. Das wollte man nicht. Die Engländer fühlten sich provoziert. Die Royal Navy, die hat jetzt nicht mehr diese Geltung. Jetzt sind die Amerikaner die Royal Navy. Ja, das ist eben Geopolitik. Wenn der Venezolaner sich da zu sehr emporstreckt, mit den Chinesen und mit den Russen da anfängt, über Energie zu verwandeln und Geschäfte zu machen, ja, dann kommt der Amerikaner und unterbindet das. Genauso wie der Russe es natürlich nicht gut findet, wenn die NATO in die Ukraine einmarschiert, beziehungsweise sich sozusagen unter dem Radar dort breit zu machen versucht. Ist ja logisch. Jetzt merken es allerdings die Medien auch. Übrigens, die Ukraine-Berichterstattung, glaube ich, ist das kolossalste und gewaltigste Medienversagen Corona inklusive. Also ich glaube, diese systematische Irreführung und sozusagen fast also mutwillige Publikumsverblödung, die da stattgefunden hat, mit dieser also wirklich frenetischen Einseitigkeit, das müsste auch einmal aufgearbeitet werden. Und ich sehe das ja, wie einige der ganz profilierten Einpeitscher jetzt plötzlich also eiligst sich da befleißigen und bemühen, das Fähnchen nach dem sich drehenden Wind, beziehungsweise endlich in die Richtung zu hängen, in die man es eigentlich von Anfang an hätte hängen können, nämlich in Richtung der Wirklichkeit, der Realität. Zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung. Jetzt plötzlich heißt es, unausweichlich sei die Teilung der Ukraine, unausweichlich. Ich meine, noch vor kurzem haben sie geschrieben, unausweichlich sei die militärische Besiegung Russlands. Conditio sine qua non, andere Zeitungen. Eine Schande, was Trump da aufgleist. Fürchterlich, wie man da diesen Zelensky in den Senkel gestellt hat. Erinnern Sie sich noch an dieses berühmte Zusammentreffen, an diese Frontalkollision im Weißen Haus? Da waren ja alle außer sich. Und jenseits, also Gebietsabtretungen, ausgeschlossen, noch der deutsche Bundeskanzler vor sehr kurzem. Aber die Medien vom ersten Moment an falsch, lodernde Fackeln der reinen Empörung, pure Gefühle, Emotion und den Verstand hat man einfach ausgeknipst. Keine Realpolitik. Ich unterstreiche das. Bitte widersprechen Sie mir, wenn ich hier einen Unsinn erzähle. Das, was wir in den letzten 3 Jahren von den Mainstream-Medien zum Thema Ukraine serviert bekommen haben, ist jetzt einfach eine kolossale Fehlleistung. Wirklich ein gewaltiges Medienversagen. Und ich sage nicht ohne Stolz, und das klingt jetzt natürlich und scherbelt gewaltig, nichts stinkt mehr als Eigenlob, aber das soll jetzt hier auch mal erlaubt sein. Also ich würde die kühne und gar nicht so kühne Behauptung wagen, dass Sie von der Weltwoche also nicht so schlecht informiert worden sind in den letzten Jahren, genau zu diesem Thema, diesem so umstrittenen Thema. Warum sind wir Genies hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde? Haben wir eine Standleitung zum Ding an sich, zur Wirklichkeit? Nein. Aber wissen Sie, man hat es ja gemerkt, Sie haben es ja auch gemerkt, wo keine Diskussionen stattfinden, kann auch das Ergebnis der Diskussionen, die nicht stattgefunden haben, nicht überzeugen. Also man hat ja schon angemerkt, diese ganzen Einseitigkeit, da kann nichts Gescheites dabei rauskommen. Und das ist genau das Muster. Immer das gleiche Muster. Das Gutmenschentum, dieser Moralismus, fürchterlich. Kolossales Medienversagen in der Ukraine, Berichterstattung, gewaltig. Und jetzt, in Deutschland sehe ich es noch weniger, aber in der Schweiz fangen sie an, plötzlich predigen sie das Gegenteil. Ja, ist klar. Und jetzt die Korruption in der Ukraine. Jetzt merken sie plötzlich, dass das ein hochkorrupter Staat war. Ja, es war also vielleicht doch nicht da dieses Inbild der Demokratie und des Rechtsstaats, da das Zelensky-Regime. Lesen wir auch zum Teil sogar schon, das Zelensky-Regime. Jetzt ist ja sein engster Vertrauter Yermak auch verschlungen worden, im Treibsand der Korruption untergegangen, streckt die Hand raus, weg, von der Bildfläche verschwunden. Viele reiben sich die Augen, also ich reibe mir nicht die Augen. Aber keine Missverständnisse. Dass die Ukraine hochkorrupt ist, das wussten wir. Das rechtfertigt nicht einen Einmarsch. Ein Einmarsch ist nicht gerechtfertigt und das ging's gar nie. Das sind diese Zaubertricks, diese Taschenspielertricks. Ah, Sie wollen das rechtfertigen, was der Russe macht? Nein. Ich beschreibe einfach realistisch, was für einen Unsinn der Westen gemacht hat, um diesen Krieg dann auch noch heraufzubeschwören und zu provozieren, beziehungsweise fahrlässig in Kauf zu nehmen. Darüber hat man nicht reden wollen. Trump hat es gemerkt, wobei es natürlich auch von, also fast schon wieder bewundernswerter Selbstgerechtigkeit, was da der Amerikaner macht. Ich meine, die haben uns diesen ganzen Schwachsinn eingebrockt. Müssten sich zuerst einmal entschuldigen, aber das machen natürlich die Amerikaner nicht. Im Gegenteil, die kassieren ab und wir sind so blöd und zahlen es auch noch. Und wenn ich wir sage, ist das eigentlich nicht ganz präzis. Ich meine da jemand anders. Aber ich möchte jetzt da am frühen Morgen nicht in diese Unannehmlichkeiten einsteigen. Weißes Haus wirft Journalisten linksradikalen Wahnsinn vor. Prangerliste veröffentlicht. Das Weiße Haus stellt unliebsame Journalisten auf seiner Webseite neuerdings namentlich an den Pranger. Die Liste heißt Galerie der Schande. Das Imperium schlägt zurück. Ich finde das noch interessant, dass eine Regierung sagt, das sind also die schlechtesten Journalisten des Jahres. Das sind für uns die Fake News Produzenten. Ist doch gut. Jetzt können sich die Journalisten wehren, können sie das widerlegen. Also eine offene Feldschlacht hier zwischen der Regierung und den Journalisten mit offenem Ausgang. Aber die Journalisten sind eben selber schuld, weil sie wirklich sehr viele Fake News verbreitet haben. Ist interessant. Aktionstag gegen AfD-Jugend. Klingt ja auch ziemlich harmlos. Aktionstag, ja, ein Aktionstag, schreibt die FAZ. Volksfest hier, Krawalle dort. Ich finde Krawalle ein Euphemismus. Sind ja Polizisten verletzt worden. Wie viel? Zehntausende haben da demonstriert, oder Tausende, waren es 10.000, ich habe nicht nachgezählt, in Gießen gegen die AfD. Demonstranten legen den Verkehr lahm, es kommt zu Gewalt. Nun wird über die Deutung der Proteste gestritten. Die Deutung der Proteste. Das ist jetzt Demokratie. Im Schweizer Fernsehen hat die Berlin-Korrespondentin gesagt, das sei jetzt ein Beispiel für die wehrhafte Demokratie. Pardon, was? Die wehrhafte Demokratie? Wenn sie auf den Straßen prügeln, das ist wehrhafte Demokratie. Oh. Also wenn wir wieder dort sind, ich will jetzt da nicht in den Giftschrank hineingreifen, aber wir hatten in Deutschland auch schon Zeiten, als auf den Straßen geprügelt wurde. Das war aber nicht die wehrhafte Demokratie, das war so ziemlich das Gegenteil. Also wenn man anfängt zu prügeln auf den Straßen, wenn Polizisten verletzt werden, dann ist das eine Schande für den Rechtsstaat. Und dann ist das letztlich auch immer politisches Versagen, weil die Polizei, da lasse ich nichts drauf kommen, bei aller vielleicht auch berechtigten Polizeikritik, heute muss man die Polizisten verteidigen. Weil die haben unfähige Politiker, die Polizei führen und die Polizisten müssen es ausbaden. Ich finde es hochgradig ungerecht, wie da immer wieder auf die Polizisten geschimpft wird. Das sind die Leidtragenden, das ist die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Man muss das endlich einmal würdigen. Richtet sich die Wut der Ukrainer nun gegen Zelensky? Ja, vielleicht auch mal gegen diese Fake-News-Medien in Deutschland, die diesen Zelensky zum Heiligen verklärt haben. Und auch da ist für mich Zelensky entschuldigt, die Ukraine ist entschuldigt. Obwohl sie natürlich gewaltige Fehler gemacht haben, aber das müssen die Ukrainer selber beurteilen, ob sie das richtig oder falsch finden. Das hat etwas Schales, wenn man von außen aus der Schweiz jetzt sagt, ja, aber Zelensky ist ein Übeltäter in der ukrainischen Geschichte. Das müssen die Ukrainer selber beurteilen. Aber versagt, gerade hier, auch hier und insbesondere hier haben die Medien, sie haben Zelensky zu dem gemacht. Sie haben ihn hochstilisiert. Sie haben dazu beigetragen, dass dem das auch in den Kopf steigen musste. Also Sie sehen, ich zweifle für den Angeklagten. Aber die Medien müssen hier in den Spiegel schauen. Aber eben, figulant wendet man sich jetzt wieder Harald Juncke-mäßig. Schunkelt man sich, schwankt man sozusagen jetzt plötzlich auf einen anderen Kurs. Richtet sich die Wut nun gegen Zelensky? Fragt man, die fragen ja nur ganz unschuldig. Nein, also es ist wirklich, tut einem fast weh als Journalist, aber wir haben ja die Gelegenheit, es hier besser zu machen. Hoffentlich machen wir es nicht schlechter. In Frankreich bröckelt die Brandmauer schon lange. Mal sehen, wie lange die Brandmauer noch steht in Deutschland. Übrigens, wer Mauern baut, das ist sowieso der, der immer schon verloren hat, wissen wir auch aus der deutschen Geschichte. Teure und günstige Skigebiete. Die teuersten Skigebiete werden aufgelistet von der FAZ. Zermatt, Schweiz, Verbier, Schweiz und Frankreich. St. Moritz, dann kommt Italien, Val Gardena, Kitzbühel, Zillertal, Ischgl, Cortina d'Ampezzo, Digne, Obertauern. Günstig, Reit im Winkel, San Isidoro, Sierra de Bejar, Albies Moron, kenne ich nicht, deutlich günstiger. Man muss hier hinzufügen, diese Skigebiete haben zum Teil gewaltig investiert. Sie haben zurückgehende Besucherzahlen, wobei in St. Moritz, in diesen Engadiner Skiorten, sieht man das weniger, immer mehr. Es ist auch schneesicher und deshalb gehen sie mit den Preisen nach oben. Aber es ist auch etwas ganz anderes als früher. Aber interessant, das verändert sich. Da wird etwas luxuriöser, das Skifahren. Abstruse Rede im Hitlerstil. AfD-Spitze überprüft fragwürdigen Auftritt. Also das ist also auch ein Schildbürgerstreich da in den deutschen Medien, wenn ich das sehe, wie sie in Talkshows ganz ernsthaft diskutieren. Ja, da gab es diesen, wie heißt der? Irgendein Mann mit Eich, irgendetwas Eich. Oak soll er auch schon sich genannt haben. In so einem etwas schlüpfrigen, schliffrigen Pseudosmoking, lange Haare, eine schlechte Hitler-Imitatrede, die er da gehalten hat. Ich glaube, er wollte so etwas zeigen, oder? Er wollte hier provozieren. Also der Auftritt, offensichtlich hat man gesehen, also das ist eine Lachnummer und offenbar ist er auch erst seit 2 Monaten, hat er sich da eingeschrieben, einfach um diese Performance zu machen und da irgendwie zu zeigen, eben so als Agent Provocateur, aber in den deutschen Medien wird das doch noch relativ intensiv und auch ernsthaft abgehandelt. Das ist ein Jockeli, das ist ein Quackli, der das gemacht hat. Das kann man vergessen, das kann man abbuchen. So, meine Damen und Herren, geschehe nichts Schlimmeres, sagen wir in der Schweiz, geschehe nichts Schlimmeres. Meine Damen und Herren, hat mich da etwas verkältet. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung zu Afghanistan. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass wir Westler keine Ahnung von Afghanistan haben. Wir können diese uralte Gesellschaft, Zivilisation, auch dieses Mosaik von Völkern nicht begreifen. Das liegt jenseits unseres Vorstellungs- und auch Begreifvermögens. Und wenn wir uns einbilden, wir kommen raus, wir sehen da durch, dann ist das einfach falsch. Dann hat man uns das Ganze noch nicht gut genug erklärt. Und vor allem diese brachiale Brechstangenpolitik des Westens, Zwangsbeglückung, Afghanistan hinein, was wir da alles, was unsere Seite der Westen, dieses großartige, diese fantastische Wertegemeinschaft, was sie da alles für Unheil angerichtet hat in Afghanistan, das sollte einige da draußen eigentlich mal bis auf Weiteres zum Schweigen bringen, aber ist, glaube ich, nicht der Fall. Man mischt sich da einfach ein. Die Amerikaner haben es jetzt auch wieder vor. Mal sehen, was dabei herauskommt. Wir können Afghanistan nicht verstehen. Und jetzt kommt es provokativ. Ich traue den Afghanen aber zu, dass sie besser wissen als wir, was für sie gut ist. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass die Mehrzahl der Frauen in Afghanistan nicht einverstanden ist mit dem, wie es läuft. Ich weiß, da kommen jetzt die Guillotinenkreise und werden aufschreien und man möchte Gegenstände durch die Kamera werfen, aber ich bitte einfach, bleib demütig, bleib bescheiden. Ich weigere mich, die afghanischen Frauen in diesen Opferstatus hineinzupressen. Aber klar, es gibt natürlich auch Interessen, die ja ein anderes Bild zeigen wollen dieses Landes. Also, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit Werturteilen. Natürlich gibt es da Dinge, die uns überhaupt nicht passen, aber umgekehrt eben auch. Halten wir fest, wir verstehen nichts von Afghanistan, genauso wenig wie die Afghanen uns verstehen, was dann auch wieder zu etwaigen Karambolagen führt. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis, die für mich eben Ausdruck auch des Respekts ist und letztlich auch der Erkenntnis, dass man die Afghanen ihre eigene Gesellschaft selber organisieren lassen muss. Und da bin ich überzeugt, dass wenn die jetzige Regierung eine Politik durchzieht, die 50% der Bevölkerung auf Dauer nicht gefällt, nämlich den Frauen, die 50% der Bevölkerung als einen jetzt prinzipiellen Ausschluss aus der Gesellschaft empfindet, dann wird diese Politik keinen Bestand haben. Und mich nervt diese institutionalisierte Überheblichkeit, dass man einfach glaubt, sozusagen mit den eigenen Wert- und Moralmaßstäben jetzt da schon wieder reinfunken zu müssen. Lassen wir doch den Afghanen den Spielraum, ihre Gesellschaft so zu gestalten, wie sie es für richtig erachten. Und da sind Missstände zweifellos dabei, aber die müssen eben die Afghanen selber ausräumen. Und wir müssen ja uns erst dann damit beschäftigen, wenn wir Opfer werden. Ich rede jetzt nicht von Migranten, die wir hierher geholt haben. Das ist nämlich auch unsere Verantwortung. Nein, wenn jetzt ein Staat uns zum Beispiel angreift. Aber das ist ja im Moment offenkundig nicht der Fall, wie überhaupt dieses Land ja sagt, wie wir haben nie jemand anders angegriffen. Das machen wir nicht. Also, Demut, Zurückhaltung. Wir können das nicht verstehen, wir können es nicht begreifen. Genauso wie es umgekehrt auch nicht so leicht möglich ist. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's zum Wocheneinstieg von Weltwoche Daily. Ich melde mich alsbald zurück und wünsche Ihnen einen guten Start. Bis bald.